Was ist Phase? Der Tonstudio-Podcast mit Andy Paulsen und Daniel Kemper.
Herzlich willkommen zur Was ist Phase? Der Tonstudio-Podcast in Klammern Nischen-Podcast zur Spezial-Spezial-Spezial-Folge.
Weißt du, warum die Folge so spezial ist? Weil wir beide ein stilles Wasser trinken.
Na, traurig, aber wahr. Das wird sich wohl jetzt durch mein Leben ziehen.
So, ab jetzt nur noch stilles Wasser, damit der Podcast ein bisschen stiller wird. Ja, Spezialfolge. Jetzt fragen sich...
Phase, der Tonstudio-Podcast, hier wird geschwiegen.
Ich wollte gerade schon sagen, jetzt fragen sich vielleicht einige, was ist denn jetzt so spezial? Freunde, wir haben heute mal alles irgendwie hier ausgepackt, was so auspacken konnten. Wir haben uns gedacht, komm, wir nehmen euch nicht nur mal mit ins Studio, sondern wir nehmen euch auch mal direkt in dieses Pro Tools mit rein.
Ja, da leckst du mich doch nieder, da.
Und jetzt denken sich einige wahrscheinlich, ach so, geht es jetzt um Pro Tools? Und ja, wir zeigen euch alle Bugs heute. Wir gucken die nächsten anderthalb Stunden einfach mal, was alles so auftritt hier in Echtzeit. Es bleibt also spannend.
Ja. Das ist ein Beta-Tester-Plan für Avid. Das sind die sowieso nicht, weil die auf ihre Kunden scheißen, aber kann man ja trotzdem mal hinschicken.
Vielleicht machen wir das nochmal öfter. wir haben uns gedacht, als Spezialfolge packen wir einfach mal eine Session aus. Wir haben ein paar Aufnahmen jetzt die letzten Wochen zusammen gemacht, Andi, ne?
Ja.
Von Drums bis Vocals, aber heute soll es mal um unser Lieblingsthema Drums gehen.
Achso, ich dachte Rap.
Ich fühle mich gerade ein kleines bisschen wie Mark, weil das so gebunden jetzt an irgendwas ist und Bildschirme und hier fehlt eigentlich nur noch nebenbei halt irgendwelche Kommentare von Zuschauern.
Ach so, Sound Recording. Ha, liebe Grüße.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja. Ne, so ein bisschen schon. Jetzt brauchen wir noch ein Bildschirm mit Fragen. Also, der liebe Daniel hatte die Frage. das wird super. Ich freu mich ganz doll. Wird vielleicht nicht so lang und so ulkig wie sonst, aber ist so ein bisschen...
Fokussiert, spezialisiert, knackig.
Fokussiert, Daniel. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Da sehe ich mich doch.
Wir haben jetzt mal eine Session ausgepackt, von der wir uns keine Erlaubnis abgeholt haben. Ob wir die hier in der Folge benutzen dürfen, das machen wir dann vielleicht nachträglich. Wir haben, wie lange ist das her? Letzten Monat, glaube ich, ne? Wir haben letzten Monat haben wir ein nettes Recording-Wochenende gehabt. Mhm. Mit viel Drums, also mit wirklich viel Drums. Ich glaube, ich habe tatsächlich, jetzt können wir nichts mehr dran ändern, tatsächlich die Session genommen, wo wir alles drin haben. Roto-Tom, Tom, tiefe Tom, Gong-Tom. Alles.
Ja, das war mein Stichwort. Das wird heute ein Solo-Podcast. Ja, das war witzig, ne?
Da ist tatsächlich alles drin.
Kit.
Können ja nochmal sagen, ganz liebe Grüße an den Bounce-Drummer Olaf.
Ja.
Der einfach sich mal ein Wochenende genommen hat, seinen ganzen Scheiß aus dem Hänger zu holen und einfach mal aufzubauen. Was hatten wir da alles?
Drums.
Wir hatten tatsächlich 4 Toms insgesamt, ne?
Finde ich bescheuert. Ja.
Roto-Tom, Hänge-Tom, Stand-Tom, Gong-Tom, alles. Super viele Becken. Ich weiß gar nicht mehr, die Bassdrum war relativ klein, glaube ich, ne?
Klein und lang.
Klein und lang, ja.
Schlechte Mischung. Nein. Nee,
groß
klein
und lang.
Groß und kurz.
Die war klein und kurz.
Nee, groß und kurz.
Du verwechselst da gerade, ja, zwei Bass-Drums. Zu viel Drums momentan. Mhm. Bei Michael letztens, das war lang und groß.
Ja.
Also die Bassdrum.
Das ist eine schlechte Mischung, so war es, genau.
Wir gehen einfach mal alles irgendwie so durch, was wir so an dem Tag gemacht haben.
Ja.
Würde ich sagen, oder? Mal gucken, ob wir haben keine Notizen, keinen doppelten Boden, gar nichts.
So wie immer, wir sind unvorbereitet wie immer.
Und wir versuchen uns jetzt quasi einfach nochmal in die Session reinzufühlen. Ich überlege gerade, was hatten wir überhaupt für ein Drumkit? Ich weiß noch halt, dass es DW war.
Ja, es war ein DW. Ich glaube, es ist so ein So auf jeden Fall auf jeden Fall die W-Custom, ne? Und ich meine im Kopf zu haben, irgendwas so schon so Richtung Jazz-Kit von den Größen her.
Von den Größen her, ja, auf jeden Fall.
Alles so, wie Olaf es halt wollte, vor allen Dingen. Ne? Sehr, sehr schön. Auch das Finish war sehr schön.
Ja, alles sehr schön.
Alles sehr, sehr abgecheckt auf jeden Fall. Olaf hatte noch 3 Snares mit, die ich vorher noch nie gesehen, gehört hatte. Und ja, ne, also wäre Olaf nicht so unfassbar stark, hätte ich ihn niedergeschlagen und alle mit ausgenommen. Das ist ja wirklich, also für so Drum-Verliebte war das ein fantastisches Wochenende.
Total, ne? Also jeder Song eine andere Snare.
Boah, das war so cool.
Und jede einzelne, es wurde halt immer besser, ne? Ja. Tatsächlich so. Die erste war schon, okay, cool, was machen wir da dran? Gar nichts.
Ja, ja.
Ich weiß auch da nicht mehr genau, was es alles war. Waren das alles? Nee, es waren nicht alles DWs, ne?
Nein,
war
keine einzige. Ich kann es leider nicht mehr, das wäre cool gewesen, das zu wissen, ne? Aber,
bei dem Song jetzt, auf jeden Fall, bin ich mir relativ sicher, dass ich mir unsicher bin.
ich meine, das wäre der Song gewesen, wo dieses
War das die mit den Woodhoops? Der Song jetzt hier, also das ist quasi der dritte Song, den wir aufgenommen haben.
Ja, dann war das die mit den Woodhoops.
Mit den Woodhoops und
ist wie so ein Sample, das Ding, ne?
Die waren alle tatsächlich wie, ne? Das habe ich jetzt im Mix auch nochmal gemerkt. Die sind alle tippitopp wie Samples, die Snares. Also absolut perfekt. Unfassbar gut. Genau, das dazu, ja gut, wir hatten viele Becken, ne? Es war relativ groß. Alles. Hat relativ viel Platz.
Ja, Platz auf jeden Fall.
Wo fangen wir denn mal an, theoretisch?
Sollen wir quasi mal, also vielleicht sollte man dazu sagen, das ist ja im Prinzip der, also ist ja nicht der Mix aus dem Recording, weil wir haben ja bei dir im großen Studio aufgenommen, da gibt es ja noch ein Pult.
Mhm.
Da war ja der Mix drauf. Aber so ungefähr, wenn ich das hier so sehe, ist das so ungefähr irgendwie der Mix, den wir im Recording auch ähnlich hatten, ne?
Ja, alles laut, alle Fader oben vom Körper weg gemischt. Das ist ganz ungefähr, ja, so wie wir es am Tag auch hatten, ja. Also quasi auch nix gemacht.
Ich würde sagen, wir spielen mal ab, hören mal eine Minute rein, geben dann mal wieder, was wir hier und da so für Mikros benutzt haben.
Und gucken mal, ob Pro Tools die Minute packt jetzt.
Ja, oder? Snare. Fantastisch. Jetzt guck mal, wie leise quasi der Ausschlag auf dem Mikro ist.
Ja. Ja, total entspannt.
Prost ignorieren.
Das sind genauso die Signale, wo ich früher Uli Pallemanns nicht glauben wollte, dass da wirklich nichts dran gemacht wird.
Ja.
Ja gut, ein bisschen ist, ein kleines bisschen haben wir EQing gehabt, weil ich am Pult saß.
Ja, aber also ne, wir haben ja, also jetzt gerade ist ja nichts drauf, darum geht's ja.
Jetzt gerade ist, ne, also ne, geht rein um die Recordings, aber selbst halt beim Recording ist tatsächlich gar nicht so unfassbar viel passiert. Wir können ja mal durchgehen. Ich weiß nicht, ob du mit Kick, mit Overheads anfangen willst, Andi, oder so. Was wir so gemacht haben, wo wir so Problemchen mit hatten oder nicht. Ich glaube, Problemchen hatten wir gar nicht so wirklich.
Wir können ja mit den Overheads anfangen, weil das so alles schön zeigt, finde ich.
Ja.
Ich würde sagen, enden tun wir beim Raum, weil wir da was Witziges gemacht haben, was mehr Zufall als gewollt war eigentlich.
Ja, stimmt, tatsächlich.
Aber was unfassbar cool war, was wir da drauf das Wochenende einfach nochmal völlig übertrieben haben. Das war noch cooler.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Oder?
Ja, sollen wir erstmal reinhören und dann erzählen halt quasi was, wie, wo und überhaupt?
Können wir machen. Ich versuche mal was Verrücktes.
Ich habe keine Ahnung, was du machen möchtest. Ach so, ja, das ist natürlich praktisch.
So, das sind die Overheads. Sind 2 U47.
Ich wollte es jetzt gerade spannend machen. Das glaubt das klein, so. Kleinmembran, Großmembran. Nee, gut, Gott, egal.
Kleinmembran verbinde ich in die Bude hier.
Ja. Haben wir jetzt tatsächlich das erste Mal gemacht, ne? Quasi mit 2 Röhren drüber. Wir haben sonst eigentlich fast immer diese alten Alesis, wie heißen sie denn nochmal? Groove Tubes von mir als Overheads meistens genommen, ne?
Ja.
Die auch echt immer unfassbar gut klingen. Aber jetzt mit so zwei schönen, großen Röhren, Kondensatoren, Großmembranern. Fantastisch, das hat Spaß gemacht. Braucht man halt große Stative für, die sind schwer.
Große Stative und einen großen Geldbeutel.
Aber machen halt einen unfassbar coolen Sound halt, ne? Hat dem Kit auch gut getan und geschmeichelt.
Voll, absolut, ne? Und das Kit ist groß gewesen und so. Jetzt könnte man hier noch auf dem Mono-Overhead spekulieren. Brauchen wir ja aber nicht, weil wir sind ja schlaue Menschen und haben eine Wurst. Vielleicht kann man zu den Overheads noch sagen, irgendwie, ne, die gehen durch die ganz normalen Pull-Preamps.
Die gehen ganz normal durch die Pull-Preamps und die gehen nochmal durch einen Buskompressor.
Ja, genau.
Durch einen SSL-Buskompressor.
Der für mich mittlerweile sogar schon nicht mehr ersetzbar ist.
Nee, ne, der ist auch, ich habe den tatsächlich auch nicht mehr angepackt. Also der steht auf unserem Overhead-Preset quasi ein. analog und wird angemacht, wird reingepatcht. Manchmal noch nicht mal mehr reingepatcht. Nee, wir haben es nicht immer auf den gleichen Kanälen, ne? Aber immer reingepatcht. Und macht das unfassbar schön, kompakt. Fängt manchmal auch noch mal so ein paar hässliche Becken ein, die schon mal irgendwie einem um die Ohren fliegen können.
Ja.
Richtig, richtig schöne Kiste. Wo du Mono-Overhead gesagt hast, ich habe tatsächlich auch mit dem U47 schon mal quasi zwischen den beiden Alesis-Mikrofonen haben wir mal, doch, das haben wir auch zusammen gemacht, ja. Ein Mono-Overhead aufgestellt, hab ich nicht benutzt.
Ja, braucht kein Mensch.
Ich irgendwie nicht so der Fan von. Warum ein Mono-Overhead, wenn du eine Wurst haben kannst?
Das ist dann so.
Für alle Wurstliebhabenden.
Herrlich.
Wetten eigentlich fast.
Ist ein bisschen ein Schnuff, aber wirklich nur ein Schnuff zu viel Ride drauf.
Ja. Hm. Weil Ride halt so, ne?
Das ging nicht halt anders vom Aufbau einfach.
Das Ding ist ja, wir können ja nochmal quasi für alle, die es jetzt nicht kennen, quasi die Moses Schneider Wurst nochmal kurz erläutern und wo, wie die Position ist. Ich glaube, das kann keiner schöner, besser und fantastischer als du, Andi.
Achso, ich dachte, du hättest jetzt. Und hier ist Moses Schneider!
Bald.
Ja, ist ja mein nicht geheimes Lieblingsmikro.
Mittlerweile Warren Hewerts, glaube ich, auch nach der Moses-Schneider-Folge.
Ja, glaube ich auch. Ja, was ist die Logik dahinter? Die Logik, glaube ich, ist so grundsätzlich gewesen, dass Moses immer oder oft so super shiny Overheads hatte und mal so ein dreckiges Gegenstück haben wollte. So mittlerweile sagt er immer, das ist quasi die Verzerrertretmine fürs Gitarrensolo bei den Drums, so ja, mehr oder weniger, ne?
Quasi.
Ja, dann warum Wurst? Warum heißt das Ding Wurst? Weil einfach die Wellenform aussieht wie, ach, wir haben noch eine Kamera, wie eine Wurst.
Ah, stimmt! Wir könnten ja auch was in die Kamera erklären. Das Wurst ist jetzt alles neu, das sind wir natürlich noch nicht gewohnt.
Ja, wir sind jetzt Profis, Daniel, wir sind jetzt endgültig. Ich sehe den Scheck schon aus Schweden im Briefkasten.
Die ist aber auch so klein und unauffällig und man fühlt sich gar nicht so beobachtet.
Erde.
Ja.
Ne, das ist so ein bisschen die Logik, dass man quasi was Überkomprimiertes hat, was den Rams nochmal so einen ordentlichen Lift gibt. Ob man das jetzt nur im Ref benutzt oder sonst wo. Bei mir in den Mixen ist es ganz oft mit das lauteste Mikro. Weil, wie man hört, da ist halt einfach alles drauf. Das Kit ist da irgendwie vollständig abgezeichnet irgendwie. Wenn ihr zum Beispiel, ne, wenn ihr, kann man dazu erklären, wenn ihr im Proberaum oder so mal so Demos aufnehmen wollt oder sowas, dann baut das Mikro auf.
Ja.
Also bei den Drums.
Oder mitten im Proberaum, ne? Ja. Keine Ahnung. Wir können das ja gleich quasi nochmal so, ne? Wir gehen erstmal alles irgendwie solo durch und dann mischen wir uns mal so ein bisschen was zusammen, können ja quasi mal ohne Wurst und die Wurst mal langsam dazuschieben und so weiter und so fort.
Ja.
Ja, aber das ist quasi die Idee. Hattest du schon erzählt, wie, wo, was für ein Mikro, wie positioniert? Nee, noch nicht, oder?
Nee, noch nicht, weil ich nicht mehr weiß, was es für ein Mikro war.
Ah, doch, ich glaube, wir haben tatsächlich da
Klassiker?
Auch schon. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben da auch hier dieses Beyer Dynamic.
Ah, ja.
Dieses alte von mir benutzt.
True.
Weil das auch so, war das da oder war das bei einer anderen Produktion, wo wir, doch, da mussten wir, glaube ich, durch das
Ja, das sage ich ja eben, deswegen ist so ein bisschen viel Ride drauf.
Unter dem Ride halt möglichst weit drunter und dann hat sie den Mikrofongagen schon relativ lang. Das Gute an diesem Beyer Dynamic, ich komme gerade nicht mehr um den Namen, irgendein altes Ding aus den 70ern, ja. Dynamisch. Weil das relativ leicht ist halt. Gut, wir hätten halt auch einfach einen Stein drauf packen können, ne? Du musst es ja quasi so zwischen Bassdrum, Snare, kannst du gleich noch mal was zu sagen. Aber ich glaube, das haben wir benutzt, weil es halt einfach auch leichter war. Und es hat gut geklungen halt.
Voll, auf jeden Sound Fall. Gemacht. Definitiv.
Du positionierst das ja quasi ein Stück weit seitlich auf die Snare zeigend, die Bassdrum inner. Ich kann es ganz schlecht erklären, wie das aufgebaut ist.
Ja, also im Prinzip, ne, das war jetzt in dem Fall nicht so, aber wir gehen jetzt mal von einem Three-Piece-Kit aus, also eine Rack-Tom, eine Floor-Tom, eine Bass-Drum und eine Snare logischerweise, dann ist es genau da. Ne? Also es ist im Prinzip genau in der Mitte von allen Drums sozusagen. Ne? Also es hängt so leicht schräg gezeigt auf die Snare über der Bass-Drum und hat den gleichen Abstand zu den Toms und den gleichen Abstand von Snare zur Bass-Drum. So ist die Logik. Kann natürlich mal minutiös abweichen, ist immer die Frage, wie man es aufbauen kann. Ne?
Ja.
Aber da gehört es hin. Klassisch ist es eigentlich mit dem SM57. Wir haben es jetzt in dem Fall halt, ja, wie gesagt, mit diesem Beyer Dynamic Mikro, was auch mega geil war, gemacht. Und wir haben uns jetzt mutig getraut, quasi auch schon halt komprimiert aufzunehmen. Ne? Also heißt, wir haben es mit dem 1176, der ordentlich gecrankt war, schnelle Attack, schnelle Release.
Ja.
Irgendwie, ne? Ist zumindest so, wie ich das häufig nutze. Kann man natürlich auch die Attack was offener lassen, dann hat man natürlich auch mehr Ansprechen noch so, ne? Haben wir jetzt in dem Falle durch Zufall so gemacht, aber ist auch gut, dass wir es nicht anders gemacht haben, auch wegen dem Picky Ride halt da
drüber. Ja, das auf jeden Fall. Da haben wir ja schon in der letzten Folge durchweg positiv drüber gesprochen, einfach mal Mut haben und einfach mal machen. Ne? Man kann sich natürlich die Option offen halten und sagen, nehmen wir es erstmal mit und dann gucken wir nachher, wie viel komprimieren wir. Aber gut, wenn man das jetzt halt schon ein paar Mal gemacht hat, wie wir, also eigentlich fast immer. Ne? Also ich glaube, wir haben, seit wir zusammenarbeiten, noch nie nicht eine Wurst aufgebaut.
Ja, und ich weiß, wenn ich alleine aufnehme, mache ich sowieso immer.
Ja. Das ist ein schönes Signal. Schauen wir gleich mal, was das im Mix so bringt. Halt, ich habe es tatsächlich auch fast immer auf gleicher Lautstärke, wie es, also mit eines der lautesten Mikrofone tatsächlich irgendwie im Mix, weil es unfassbar viel Punch, Excitement und so bringt.
Color halt
schöne,
einfach.
Schöne Sache halt einfach, ein
typisches Color-Mikro. Muss man sich halt trauen, muss man sich auch ranfühlen, so, ne? Am Anfang hat man, glaube ich, schnell das Gefühl, es ist von allem irgendwie ein bisschen zu viel, so, ne? Was wir jetzt hier in dem Falle tatsächlich gemacht haben, was für mich untypisch ist, ich aber auf jeden Fall da unterschreiben konnte, war, dass wir auch schon ein bisschen EQ'd haben, ne? Wir haben schon so ein bisschen Höhen rausgenommen, ne?
Ja.
Muss man manchmal machen, wegen dem Becken halt, ne? Es kommt immer auf die Becken an, wenn das große, dünne Becken sind, was jetzt in dem Falle nicht so war, dann muss man das weniger machen.
Ja.
Und ja, in dem Fall haben wir aber ein bisschen Höhen rausgenommen und ich glaube sogar ein ganz kleines bisschen mitten, ne?
Ja.
Ja. Genau. Boah, was haben wir sonst noch?
Wir können vielleicht noch kurz über die andere Moses Schneider Spezialität sprechen, bevor wir so ins ganz Normale halt einsteigen, halt quasi. Und zwar haben wir dieses Mal tatsächlich das erste Mal, nachdem wir es auch nach wie vor immer noch entscheiden, nach wie vor empfehlen können, eines der aktuellen Produce Like a Pro Videos, wo, ich weiß gar nicht, wo die im Studio waren, aber auf jeden Fall halt
in
Frankreich tatsächlich. Moses Schneider mit der Produce Like a Pro Community, nee, nicht Community, mit dem Team halt quasi, ne?
Ich glaube, der hatte da so eine grundsätzliche, ich glaube, das
Seminar oder so, ne? Ja.
So eine, wie nennt man das denn? Seminarwoche
Masterclass,
oder so?
Seminar, irgendwie in so einer Richtung so. Und
Moses ist da, glaube ich, irgendwie in dem Studio, irgendwie geht da ein und aus. Also ist, glaube ich, so mit eins seiner Favorite-Studios so.
Ja.
Und der war dann, glaube ich, auch irgendwie da und am Start und die haben so ein bisschen auch was zusammen gemacht dann so. Genau, und dann hat Moses mal so ein paar Sachen erklärt. Das ist, glaube ich, das einzige Video, wo ich Warren Newhart mal den Gast nicht ständig unterbrechen sehe und höre.
oder halbwegs sprachlos gesehen habe. Ja. Ne? Ja, vor allem in Bezug auf die zwei Mikrofone jetzt quasi so.
Ja, Droom, aber haben wir jetzt hier nicht gemacht.
Wir haben es jetzt, nee, genau, Droom haben wir vorher schon oft gemacht, können wir aber gerne auch nochmal, weil wir sind ja gerade bei Drums, danach auch mal drüber reden, weil ja. Über unseren Room sprechen wir dann ja quasi später. Underheads haben wir es liebevoll genannt, ne? Underheads ja. Oder Snareo nennt Moses das, glaube ich, ne?
Moses nennt Snareo, ja.
Ja, quasi Stereo-Snare unten drunter mäßig. Ich finde Underheads, aber du hast Overheads, warum sollst du nicht auch Underheads halt quasi haben? Also ja, handelt sich tatsächlich um Underheads halt quasi. Snare, Underheads quasi theoretisch.
So ist die Logik, glaube ja. Ich, ne? Also die Logik, ich glaube, Moses wollte ursprünglich einfach, so hat er es zumindest im Video erklärt, ne? Wollte ursprünglich irgendwie einfach eine Snare-Stereo-Sound haben,
ja.
Aus was für einem Grund auch immer man das braucht.
Ja gut, das bereitet manchen auch, da kommt Moses halt vielleicht nur drauf. Grüße an der Stelle an Jojo Brunn von Bounce, dem das Ganze, glaube ich, Stereo unter der Snare immer noch schlaflose Nächte bereitet.
Ja, aber im Endeffekt hat er, glaube ich, für sich so entdeckt, das ist einfach ein anderer Sound vom Kit normal, ne?
Auf jeden Fall.
Mit der Wurst zusammen und den Overheads zusammen und so ist es wohl bei ihm super wichtig. Haben wir jetzt das erste Mal gemacht. Ich hatte es da vorher, ein paar Tage vorher bei mir alleine ausprobiert. Da fand ich es auch cool. Ich weiß noch nicht so 100% wohin damit, wenn ich ehrlich bin.
Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, ne? Es ist halt, wir machen gleich mal was Lustiges mit den zwei Spuren. Was Moses quasi auch jetzt in dem Beispiel dann quasi auch EQ-mäßig gemacht hat.
Ja.
Das Coole daran ist, also gut, Moses macht es, glaube ich, grundsätzlich oder hat es in dem Video halt, glaube ich, mit zwei Kleinmembranen-Kondensatoren gemacht, ne?
Ja,
Kugeln
auf jeden Fall.
Genau, Kugeln halt auf jeden Fall. Wir haben es jetzt quasi mit zwei alten dynamischen Shure-Kugeln gemacht. Was mir persönlich ziemlich gut gefallen hat, dass es jetzt, also ich hätte nicht unbedingt halt Kondensator gebraucht, glaube ich. Kann man auch mal ausprobieren, aber ich glaube, das Dynamische hat mir grundsätzlich halt gefallen. Das Coole ist halt, wenn man es jetzt nicht so als Underheads in Stereo halt benutzen möchte, kannst du halt immer nachher noch eine Spur halt rausschmeißen einfach.
Ja, hast halt einfach ganz normal Snare unten.
Ne? Und hast dann ganz normal Snare unten, gut halt als Kugel dann, ne? Ja. Anstatt als Niere oder Hyperniere oder was auch immer. Aber who cares? Von daher ist es eigentlich ganz cool, es einfach mal auszuprobieren, einfach mal aufzubauen und ja. Ne, auf ein Mikro kann man sich halt immer noch reduzieren.
Ja,
ist ein bisschen, also eigentlich unaufwendig, aber auch ein bisschen aufwendiger vom Aufbau. So, wir haben es jetzt mit einer Stereoschiene gemacht.
Das quasi. Ist ein bisschen fummelig, ne? Weil man muss eine gewisse Position quasi damit erreichen, weil sonst macht diese Underhead-Nummer keinen Sinn.
Genau.
Ne? Aber so overall, ja gut, wir haben es das erste Mal gemacht, ne? Es war so, es wirkte, glaube ich, leicht unelegant.
Ja, es ist halt, also gut, da muss man auch wieder sagen, ne, diese alten dynamischen Shure-Kugeln, die sind halt, naja, wie lang sind die? 25, 30 Zentimeter oder so. Da bist du natürlich mit einem Kleinmembraner irgendwie ein bisschen eleganter und so weiter. Ja. Und wir hatten jetzt auch nicht so eine elegante Lösung mit allen möglichen Neigungswinkeln, wie Moses sich das jetzt quasi in dieser Klemme halt. Also es wird halt quasi an Snare-Stativ unten geklemmt, über eine Stereoschiene dann und dann halt. In entsprechender Position.
Ja.
Da waren wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen limitierter von den Winkeln und so weiter, aber hat trotzdem halt alles gut geklappt. Ist halt vor allem wichtig, dass es den Drummer halt nicht stört irgendwie.
Ja.
Vor allem, wenn man jetzt irgendwie dann irgendwie noch ein Double Bass Pedal oder irgendwie sowas da hat und so weiter. Hat aber gut geklappt. Also das meine ich eigentlich. Ist halt generell nett, halt einfach an Snare-Stativ halt zu klemmen.
Ja.
Und ist dann aber halt so ein Apparat halt an, ne, Mischung aus Klemme, Stereoschiene und so weiter und so fort.
Ja, können wir auch mal kurz rein.
Ja.
Ich habe mal versucht, eine Stelle mit einer Tom zu finden. Ich glaube, da müsste eigentlich eine.
Ja.
Na, also ist jetzt quasi, man hört viel Snare unten.
Ja.
Aber man, ne, also klar, kriegt man bei einem Snare unten Mikro auch irgendwie mit alles vom Kit und so, aber.
Wir können ja mal ganz kurz quasi nur in eins halt reinhören, wenn das jetzt quasi Mono wäre. Also weil das, wuppala.
ja,
demnächst müssen wir mit Headsets arbeiten.
Die Headsets, ja.
Dann, das haben, ist meine wir, dann Welt. Haben wir komplett Armfreiheit. So, ne, wenn wir jetzt uns quasi eins lassen würden. Das klang vorher natürlich schon nach Snare unten theoretisch, ne? Aber so ist es dann halt quasi einfach nur eins.
Auch cool, ne?
Klingt auch cool. So, und was jetzt Moses halt quasi gemacht hat, ist, ich weiß nicht, ob er es immer macht, aber der geht jetzt quasi hin und boostet halt quasi ziemlich heftig im Low-End und im High-End halt auf den beiden Mikros. Und kriegt halt darüber schon halt, je nachdem, wie man es halt so einstellt, halt einen Gesamtsound einfach schon für ein Kit hin. So, ohne dass man jetzt die anderen Signale halt irgendwie schon beigemischt hat.
Ja.
Und das ist ziemlich cool, was man da halt quasi schon rausholen kann, indem man halt einfach, ja, keine Ahnung, ich glaube tatsächlich irgendwie 60 Hertz halt irgendwie mal ordentlich reinschiebt, so richtig, also so richtig ordentlich gibt. Ja. Also wovon reden wir da? 12, 13, 14 dB gib ihm halt quasi.
Ja, die Logik ist, glaube ich, einfach, weil man so ein trockenes Signal hat, ne?
Ja.
Kriegt man dadurch so ein bisschen so einen Drum-Maschinen-Charakter, so, ne?
Genau, das ist halt das Krasse, ne? So, wir haben jetzt gerade nur mal halt ordentlich Low-End 17 dB bei 75 Hertz geboostet. So.
Ja.
Kann man schon machen. Machen wir ein bisschen Höhen weniger. Also ist jetzt natürlich, ne, sehr übertrieben, aber das Ding ist halt schon, du kriegst, mach nochmal Höhen kurz ganz raus. Du kriegst halt nur über das Low-End halt schon, ne, weil die Mikros da unten halt, ne, die nehmen alles unten mit. Die nehmen die Toms mit, die nehmen die Bassdrum mit. Das klingt jetzt quasi schon, als hättest du eine Bassdrum halt schon dazu gemischt. Ja. Im Vergleich zu Bypass mal kurz. So, jetzt ist es halt ein Snare unten. Du denkst dir, ja gut, das ist ein Snare unten.
Krass, ja.
Und das holst du halt normalerweise nicht zwingend halt aus einem Snare unten Mikro raus, ne? Weil meistens halt ist ja auch so gewollt, dass alles ein bisschen Off-Achse und die Bassdrum da nicht so sehr rein, wie sagt man denn zu Deutsch? Bleedet, mir fällt nichts anderes ein.
Ja.
Reinstreut. So, das ist doch die schöne deutsche Alternative dazu. Ja, voll. Und sobald du halt da mal ordentlich boostest unten rum, weil es halt die Kugeln unten sind, zack.
Bist am Start. Nicht geil.
Bist am Start und hast theoretisch schon. Geil.
Kann man mal zusammenhören vielleicht?
Den ganzen Kit drin halt quasi.
Ja, gibt dem schon ordentlich, ne?
Ja, und es ist halt, ne, wenn du es halt solo hörst, krass. Und dann kannst du halt noch gucken, okay, wie viel High-End willst du halt irgendwie reinboosten.
Ja.
Und dann hast du schon über die zwei Mikros halt nur, wie eigentlich halt auch über gute Overheads, halt einfach schon einen ordentlichen Kick-Sound, was ich total witzig finde.
Geil.
War ich echt total gespannt, das mal auszuprobieren.
Ja.
Witzig, dass es direkt so gut geklappt hat. Habe ich auch ordentlich jetzt tatsächlich im Mix drin gehabt, so, weil es
witzig. Hätte ich beim Recording gar nicht gedacht.
Ja, ich habe auch gedacht, na, mal gucken. Aber wir hatten es halt, ne, beim Recording haben wir halt nur, da klang es ja halt auch größtenteils nach, okay, ja, es ist Snare unten mit ein bisschen mehr Potenzial und so. Ja. Und wenn man dann aber mal hingeht und halt quasi, ne, so EQ-mäßig eingreift, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, dann merkt man auf einmal, oh, was da alles irgendwie noch am Start ist.
Ja.
Nur auf den beiden Mikros.
Mein Moses ist ja völlig geisteskrank, der macht das ja dann, der nimmt ja dann auch irgendwie auch noch den ganzen Bums mit Gates auf und so einen ganzen Kram. Wo man ja, jetzt denkt, so Gates beim Recording ist jetzt kaputt.
Ja, heutzutage.
Ja, ja, überhaupt, ne?
Und aber, dann kriegt's aber total, ne, also auch so gegated, wie der das hatte und so weiter.
Dann kriegst du halt richtig Drum Machine Charakter.
Genau, total so diesen Drum Machine Charakter, mega voll. Witzig.
Fand ich also einfach nach wie vor irgendwie witzig, ne? Wenn wir jetzt eben schon so viel über Kick gesprochen haben, können wir ja. Sollen wir kurz irgendwie so die quasi so die Einzelsignale nochmal durchsteppen?
Genau, das waren ja jetzt quasi gerade so die Specials. Wir können ganz kurz, dann sind wir theoretisch mit Moses halt auch durch, was wir jetzt in der Session tatsächlich mal nicht gemacht haben. Aber sonst halt eigentlich auch immer aufgebaut haben, den Droom nämlich, ne?
Das ist tatsächlich mein Favorit, vor allen Dingen. Weil wir beide, also unsere Studios sind ja, wir haben ja jetzt keine 70 Quadratmeter Aufnahmeraum. So, ne? Und der Droom ist quasi zwar nicht aus der Notwendigkeit geboren, aber im Prinzip die Logik hinter dem ganzen Ding ist, es ist, ist auch eine Stereophonie im entferntesten Sinne, aber mit dynamischen Mikros. Ich glaube, Moses macht es meistens mit 441. Ich zum Beispiel mache es immer mit, oder häufig mit einfach SM57 oder so.
Ja.
irgendwie so ORTF-mäßig, quasi am Kit direkt, ja? so ein bisschen neben der Bassdrum.
Also vorm am Kit.
Genau,
quasi, vorm, ne?
Vorm,
also
Kit. Und dann aber nicht zum Kit natürlich dann gerichtet, sondern in den Raum gerichtet. So leicht gekippt, Off-Axis halt zu den Becken,
ja,
halt, ne? Damit halt nicht viel Alarm von den Becken drauf ist, weil Off-Axis, ne, ist ja eine Niere, beziehungsweise beim 441 eine Superniere. So, und das heißt, man hat nicht viel Bleed, aber was man nicht hat, man hat halt einen Raumsound, erstmal so grundsätzlich, ohne Laufzeit.
Ja.
Und wenn man die ganze Nummer, schnelle Take, schnelle Release, auch so 1176-mäßig dann noch komprimiert, hat man einfach den größten Raum, den man sich irgendwie vorstellen kann.
Ja, das ist unfassbar cool. Unfassbar cooles Tool. Klar, du hast natürlich bei den MD441 halt nochmal den Vorteil durch die, jetzt überlege ich gerade, Super- oder Hyperniere, kann sogar sein Hyperniere. Bin mir nicht ganz sicher. Ne, dass du natürlich noch mehr Off-Achse hast und die Becken halt raus hast.
Ja.
Aber funktioniert wunderbar mit zwei SM57 einfach auch.
Fantastisch. Also mir immer ganz viel Freude, weil ich einfach, sobald das irgendwie dazukommt, habe ich halt einfach nicht mehr so dieses, oh, mein Raum ist so klein. Es funktioniert nicht immer. Also wenn der Raum wirklich so grundsätzlich nicht funktioniert und nicht so geil ist, dann hat man Probleme schnell. Aber so overall ist das einfach, kannst du damit riesige Kits halt haben. Das ist einfach saugeil. Desto größer der Raum wird, desto geiler wird das natürlich nochmal so, ne? Auch irgendwie cool abgebildet, finde ich, in der Produce Like a Pro-Folge, wenn man jetzt sagt, hey, was ist denn, ne, erklär mal ein bisschen genauer. Ja, aber haben wir jetzt da nicht gemacht, aber wir haben was anderes Witziges gemacht.
Sollen wir da schon, wo wir einmal bei Raum sind, dann können wir danach die anderen Spuren quasi durchquatschen, ne? Ich kann mal ganz kurz ein bisschen weiter zu dem Mikro ausholen, was wir da benutzt haben. Und zwar habe ich ja eine kleine, kurze Epoche meiner Karriere gemeinsam mit einem ganz lieben Tonmeister verbracht, dem Holger Siedler, der mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand ist, seinen Ü-Wagen verkauft hat und. Also der Mann hatte quasi einen eigenen Ü-Wagen und hat dafür ganz viele Klassikaufnahmen für unter anderem WDR 3 halt gemacht.
Oh, Daniel, was ist ein Ü-Wagen?
Ihr kennt doch quasi Ü-Eier. Es gibt nicht nur Ü-Eier, sondern auch Ü-Wagen, Überraschungswagen. Da geht man mit einem Tonmeister rein und...
Was passiert? Das ist der Ton, so funktioniert der Ton beim Fernsehen. Alles eine Überraschung.
Mein Gott, dann kommt der Ton aus dem Ü-Wagen bei allen Live-Übertragungen. Nee, für die es nicht wissen, Ü steht nicht für Überraschung, sondern für Übertragung, glaube ich, ne?
Ja.
Und ist quasi theoretisch ein oh, der möchte deine Touch-ID haben, Andi.
Ja, ja.
So, jetzt sind wir wieder da. Andi hat sich eingeloggt. mobiles Studio halt quasi, ne? Also ja, das war tatsächlich...
Krasse Karren, ey.
Ja, krasse Karren auf jeden Fall. Das war jetzt quasi, glaube ich, so ein alter Benz-LKW, wo dann quasi hinten der Laderaum ausgebaut war und so. Das war ein tolles Ding. Da ging maximal, glaube ich, 80, 90 km/h auf der Autobahn mit den Tonnen, die da hinten an Equipment drin waren. So, aber ich schweife ab. Jetzt wisst ihr, was ein Ü-Wagen ist. Da hatten wir auch oft irgendwie als Hauptmikrofon, also du hast ja meistens bei Klassikaufnahmen dann ähnlich wie jetzt bei einem Drumset Overheads, hast du eine Hauptstereophonie halt irgendwie für so ein Orchester und so und dann halt Stützmikrofone. Und wir hatten ganz oft halt irgendwie dann von Schöps quasi so ein festes ORTF-Mikrofon halt.
Ja.
Quasi, was dann, ist halt denn fünfpolig, glaube ich, rausgeht und dann halt auf zwei Monokabel so gesehen.
Ja.
Und wir haben aber auch oft mit Mikrofonen von Superlux tatsächlich aufgenommen. Kennen wahrscheinlich auch nicht so viele. Ist eine super, super gute, günstige Preis-Leistungs- Marke, wo halt so ein ORTF-Mikro von Superlux irgendwie, also ich glaube, ich habe es für 92 gekauft oder 100 noch was, die sind tatsächlich noch was günstiger geworden.
Sollte man vielleicht dazu sagen, dass das früher eine super, super, super gute Preis-Leistungs-Firma-Nummer war und heute nicht mehr ganz so, glaube ich, oder?
Nee.
Ja, die Sachen, die du davon hast, sind ja wirklich schon älter.
Ja, das sind auf jeden Fall ältere. Ja, da ist natürlich in der Produktrange halt dann irgendwie super viel dazugekommen.
So ein bisschen, wo ich gerade drauf gucke, wie
Alesis. Bei Alesis. Ja, ist tatsächlich so. So, ne? Alesis, auch mein Pult oder meine Pulte im Studio halt quasi so in den 90ern halt super krass. Und dann ja, erweiterst du irgendwann dann die Produktrange und so weiter. Und dann, ne? Aber auf jeden Fall so die Mikros, die ich davon noch habe, so, die tatsächlich auch schon was älter sind, da haben damals von dem ORTF-Mikro halt super viele halt gesagt, irgendwie so mindestens genauso gut, wenn nicht sogar ein Ticken halt irgendwie besser noch vom Klang halt als ein Schöps, was, keine Ahnung, das Zehnfache kostet oder so.
Ja.
Mindestens. Absolut. Mindestens.
Mega die Dinger.
So, und das wollte ich mir schon ganz lange nochmal gekauft haben. Das habe ich tatsächlich vor der Produktion erst gekauft, dann nach, keine Ahnung, gefühlt 10 Jahren oder so. So, und dann haben wir überlegt, wo bauen wir das auf, Andi? Habe ich zuerst auch gedacht, Raum, irgendwo in einem Raum, wo es cool klingt und so. Und du guckst irgendwann auf die Fensterbank.
Es war also wirklich ursprünglich nur, weil ich es mal kurz aus dem Weg haben wollte. Und habe dann geckig gedacht, eigentlich müsste man es da hinstellen.
Ja.
Also sollte man muss natürlich ein bisschen auch die Räumlichkeit erklären. Ne? Also dein Großstudio ist ja im Keller.
Mhm.
Und da sind so, sind aber so super tiefe Fensterbänke nochmal, weil das Haus so halb, quasi nur halb im Keller.
Genau, so halb, ne? Halb im Keller und halt trotzdem große normale Fenster und ja. Dann halt so schön deutsch mit, wie nennt man diese Pflanzsteine.
Ja, ja, ja.
Ja, so schön treppenmäßig dann halt nochmal so ein Halbkreis ausgehöhlt im Vorgarten. Naja,
quasi. Da kommen im Sommer die Geranien rein.
Da kommen sie rein, ja. Ja, und da tatsächlich draufgestellt, ne?
Ja.
Das hast du tatsächlich irgendwie durch Zufall, nur weil du es gerade mal aus dem Weg halt irgendwie haben wolltest. Und ja, dann
habe ich geckig gesagt, lass das mal da stehen lassen.
Ja, und weil ich Andis Gags nie verstehe, haben wir es dann da stehen gelassen und einfach mal ausprobiert. Ich verstehe seine Gags selber, ne? da können wir gerade mal kurz reinhören. Vielleicht können wir vorher direkt schon sagen, nee, sagen wir einfach nachher. Wir haben es natürlich dann auch noch komprimiert.
Ja, aber sagen wir nachher erst, oder?
Sagen wir nachher erst, ja.
Begeistert mich immer wieder.
Jetzt könnte man überlegen, ja, habt ihr das jetzt irgendwie gegen die Fensterscheibe oder in den Raum rein?
Bei der Nummer in den Raum.
Ne, wir haben es nie mit gegen die Fensterscheibe tatsächlich aufgenommen. Ah, ja. Also wir haben es letztes Mal probiert.
Starkes Signal.
Und es klingt jetzt halt nicht nach einem, na, was ist der Raum denn? Sagen wir mal, 15, irgendwas zwischen 15 und 20 Quadratmeter.
Mhm.
Klingt jetzt nicht nach einem kleinen toten Raum, obwohl der relativ trocken mit ein bisschen Raumanteil halt drin ist. Da liegt halt ein dicker Teppich auf dem Boden, der sehr viel schluckt und auch so ein paar unangenehme Mitten schon mal schluckt.
Ja.
Vor allem von so Toms oder so. Ja, genau. Wir hatten es tatsächlich jetzt letztens, bei der letzten Aufnahme haben wir es auch nochmal gegens Fenster halt gerichtet quasi. Ne?
Das war auch cool, aber da war irgendwas, ne?
Es war halt nicht cooler, glaube ich, einfach. Also hätte man halt auch machen können, aber ist halt, glaube ich, so ein klassisches Ding, so ich glaube, gegen das Fenster war halt einfach noch ein bisschen wetter halt quasi.
Ja, das auf jeden Fall.
Das Coole ist halt, dass du quasi, ne, du kriegst die Reflexion vom Fenster, die das Ganze halt ein bisschen größer macht.
Ja.
Und du hast aber auch noch direkt aufs Kit halt gerichtet, quasi den Raumsound.
Ja.
Ist, glaube ich, theoretisch einfach das Gleiche, ob du jetzt Raummikros an der gleichen Stelle halt irgendwie zum Kit zeigend halt aufbaust oder halt gegen die Wand.
Also, ne,
geht beides.
Zum Beispiel der springende Punkt, oder der das wollte ich mir übrigens mal abgewöhnen, egal.
Der springende Punkt wolltest du dir abgewöhnen?
Ja. Also, ne, der Punkt zum Beispiel jetzt, oder die Gegenüberstellung ja zum Beispiel zu der Logik von so einem Droom ist, ne, man könnte jetzt denken, ja, es sind ja beides Raumsignale, aber die Funktion ist ja nochmal auch eine leicht andere, ne, bei so einem, ich sag jetzt mal eher klassischerem Raummikro, geht's ja auch teilweise schon ein bisschen darum, dass Laufzeit drin ist und dass das Signal jetzt nicht so übervordergründig ist, so, ne, bei so einer Droom-Nummer ist ja auch nochmal Color irgendwie eine Nummer und so, ne.
Ja.
Was alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, super viel mit Color zu tun hat und so. Und das ist so ein bisschen das aus der letzten Folge auch, wo wir meinten so, ne, Entscheidungen treffen und Entscheidungen haben für mich ganz oft irgendwie auch was mit Farben zu tun. Ich habe hier so einen Spleen mit Farben. Du nicht?
Ich habe auch einen Spleen mit Farben, aber in eine andere Richtung.
So, ne, und ich höre ja immer so Sachen in Farben dann und so, ne? Und für mich ist das alles immer so eine Farbpalette irgendwie, ne, was vielleicht auch dem schlechten Gehör tatsächlich geschuldet ist, könnte sein.
Könntest du auch von Moses vielleicht ein bisschen haben, aber.
Ne, ist ja schon immer. Leider. Also, ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, nicht unbedingt positiv, tatsächlich. Habe ich mal ganz lange mit einem Hörakustiker drüber gesprochen. Und er meinte so, ja.
Du, da hat jeder seins. Ein ganz, ganz lieber, ja, nicht Kollege, sondern Sänger quasi, der hat auch Whisky-Liebhaber, der hat Whiskys immer in Formen beschrieben. Ganz, ganz bestimmte Whiskys waren ein Kreis, ein Dreieck, ein Hexagon.
Ich glaube, das ist das Gleiche oder ähnlich.
Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, ja. Könntet euch auf jeden Fall den gleichen Arzt suchen, kann ich ganz, ganz gut wen empfehlen.
Der Zug ist abgefahren.
So, wo waren wir quasi? Bei dem Raum, genau, ja. Ja, ist, ne, ist halt einfach was Unterschiedliches. Generell was Unterschiedliches, ob du halt Bleed halt von den richtigen Drums drin haben willst, ist die Frage, ob du wie in einem Droom halt wirklich nur in den Raum rein und möglichst vor allem bei Becken und so vom Kit halt das alles in der Off-Achse haben willst.
Ja.
Klingt alles unterschiedlich, klingt alles geil, lohnt sich immer mal halt quasi auszuprobieren.
Und Daniel, dann am Ende was zu machen?
Ja, da bin ich jetzt raus.
Eine Entscheidung zu treffen.
Ach so, da schließt sich der Kreis. Ich war gerade, weil wir das noch nicht erwähnt hatten, Richtung Ende, wie, was, wo wir den ganzen Bums denn jetzt komprimiert haben.
Ja, das kannst du nur sagen.
Siehst du, ich habe gedacht, da schließt sich der Kreis. Ja, aber Entscheidung treffen. Aber es gehört ja auch dazu.
Ja.
Entscheidung treffen, was man benutzen will und nicht ein Plugin draufschmeißen, was man nachher eventuell wieder rausschmeißt oder so.
Ja.
Und wir sind ja bei mir tatsächlich noch relativ viel, oder bei uns schon beiden, ne, relativ viel analog quasi einfach bei der Aufnahme noch unterwegs.
Ja, bei dir schon deutlich.
Ja gut, durch das Pult halt und so auf jeden Fall. Ja. Das war auch eine der ersten Sachen, die ich nach oder sogar während des Studiums, glaube ich, gekauft habe. Damals auch noch für günstig Geld, heute gar nicht mehr so günstig.
Ja, da erkenne ich die Kiste auch. Ja.
Ne? Wir hatten damals an der SAE in Köln in Regie 5, wo, kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber da standen zwei so kleine Mackie, beziehungsweise nicht zwei so kleine, so ein Mackie 8 Bus mit so einem Extender.
Ja, stimmt, genau.
Das war nämlich nicht zwei, sondern ja. Das war ein Mackie 8 Bus Pult mit einem Extender halt dran. Bis dahin wusste ich noch gar nicht, dass es für das Ding noch einen Extender gibt.
Es gab keinen Computer in der Regie.
Nee.
Da stand ein Alesis
HD24 und ein Alesis Masterlink. Da können wir gerne mal ganz kurz ausholen. Das waren doch, aber das hast du das auch noch erlebt?
Ja, klar.
Tatsächlich, so lange standen die da noch. Also ja. Ich habe ja von 2011 bis 13 da studiert. Andi ab 2000, 14. Lass mich nicht lügen, 14. Ja. Da stand das tatsächlich noch da. Ja, da hast du tatsächlich quasi so ein, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr es nicht kennt.
Das waren auch noch so Quality-Dinger von Alesis. Na, Adat, also vielleicht naja. muss man da auch noch mal ganz kurz irgendwie erklären, hey, wie HD, was, wie, wann, wo, was. Also sind beides Adat-Rekorder. Na, jetzt sagt ihr natürlich, Adat kenne ich nur von meinem Universal Audio
Interface. Und vor allem muss man dazu sagen, dass HD steht nicht für High Definition, sondern für Harddisk.
Adat ist ja tatsächlich eine Erfindung von Alesis selber. Also ja. Alesis hat die Adat-Schnittstelle erfunden. Und das waren einfach, also ne, Adat wegen Dat. Disketten einfach. Ja?
Ja.
Und darauf hat man, das war die State-of-the-Art-Lösung für gefühlt ein halbes Jahr Ende der 90er, wie man von der Bandmaschine wegkam, die ja unfassbar anfällig waren, auf irgendein anderes Medium. Obwohl man da schon längst irgendwie mit Pro Tools-Systemen und so arbeiten konnte, dass man zumindest drauf aufnehmen konnte.
Es war eine kurze Epoche, ja.
Ja, hat Alesis sich aber gedacht, nee, nee. Da brauchen wir noch mal was.
genau, du konntest nämlich dann von dem Pult aus quasi, also du konntest zuspielen, du konntest halt quasi auch drauf aufnehmen. Ja, doch, wir haben tatsächlich noch drauf aufgenommen, quasi ja, auf 24 Spuren DAT-Rekorder dann quasi in dem HD24. Da habe ich tatsächlich auch zwischen 2014 und 16 irgendwie ein, zwei hier so klassische Aufnahmejobs tatsächlich gemacht, auf diesen HD24-Rekorder aufgenommen.
Ja.
Auch eine kurze, witzige Story dazu. Die musste halt auch wieder am Pult alles scharf schalten und auf das Hauptmikrofon war auf 1 und 2.
Mhm.
habe vergessen, die 1 scharf zu schalten. Und der Tonmeister vom Deutschlandfunk nachher meinte, hör mal, ist aber irgendwie, also ich habe natürlich alle Spuren rausgeschickt. Ich war nämlich, ich wäre nicht Daniel Kämpfer, wenn ich nicht eine Lösung hätte und nicht einfach die Spur 2 dupliziert hätte. Hart rechts, links gepennt hat.
Das ist geil.
Und ich, sehr ja, besser als zu sagen, ja, oh, ich habe vergessen, die linke Spur von dem Hauptmikrofon aufzunehmen. Und ich werde nicht vergessen, wie der Tonmeister mich anrief und meinte, ja, Daniel, alles super, ganz tolle Aufnahmen. Ich habe nur ein Problem, das Hauptmikrofon, wenn ich die 2 Spuren aufmache, habe ich ein perfektes Monosignal. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ja, ich kann es mir nicht erklären, ganz komisch, ich habe alles, ne, alles record-ready gedrückt, alles war gut. Naja, das habe ich da leider vergessen. Ja, genau, und dann konntest du halt dann quasi, dann, wenn du dann aufgenommen hast über den HD24, konntest du das natürlich dann auch zurückspielen halt aufs Pult.
Ja.
Und dann halt quasi in den Alesis Masterlink schicken.
Two-Track
halt dann quasi,
also ich meine, wo das herkommt, das kommt aus der Bandmaschine und aus den Kisten.
Ja. Und konntest dann direkt auf CD brennen im Redbook-Format und hattest deine fertige CD, die du dann in Nero Burning Room vervielfältigen konntest und etikettieren konntest.
Herrlich, fantastisch.
Das war ein kurzer Ausflug dahin. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Hab ich gerade auch gefragt.
Über die, nee, genau, womit wir komprimiert haben. In dieser Regie nämlich, in dieser Regie, da stand jetzt nicht viel tolles Outboard, also aber da war ein, naja, was ist denn quasi? Preamp ist es auch irgendwie, aber in erster Linie halt Kompressor. Irgendwie Preset-Stereo-Kompressor halt von Focusrite. Focusrite Penta X oder Penta heißt der, glaube ich.
Ja.
Und er hat halt so ganz viele Presets, die du halt durchklicken kannst, so ganz klassische Kick, Snare, Gitarre, Akustik. Und da gab es halt ein Preset, das hieß Crunch. Und da bin ich irgendwann mal drüber gestolpert und habe da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob komplette Drums oder nur Overheads oder irgendwas durchgeschickt. Und da habe ich gedacht, oh, da passiert aber was Geiles.
Ja.
Da werde ich nie vergessen, wie Lukas und ich da gesessen haben und gedacht haben, oh geil, das macht alles geil und groß und so weiter.
Ja.
Ja, also du kannst von diesen Presets dann halt ausgehen und kannst dann natürlich aber an den Reglern alles manuell nochmal Exact Release, wie viel Kompression.
Ja.
Du kannst halt noch einen Röhrensound reinschalten. Ich glaube, da ist eine Röhre drin in dem Ding oder so. Aber bringt halt auch total viel unten rum, kannst du da nochmal reinregeln. Du hast halt noch so einen Stereo-Imager, kannst du auch nochmal aufreißen. Ich weiß nicht, ob wir alles aufgerissen haben bei dem Signal, aber ja, glaub, ja, so 80% oder so, glaube ich. So. Kannst es halt schnell übertreiben mit dem Ding. Und das macht halt eine richtig schöne, runde Kompression und so.
Voll, das ist halt voll geil. Ne? Das passt vor allem voll in den Sound rein.
Ja.
Sollen wir mal ganz kurz das quasi mal lauter, leiser dazu schieben, dieses Raumsignal. Wir können es ja mal wegnehmen.
Ja.
Auch nett, ne?
Ja. Aber so ist netter. Und da kommt untenrum nochmal.
Ja.
Und Excitement und Farben und...
Kann man zum Beispiel jetzt auch nicht direkt mal mit der Wurst zeigen, was das macht, wenn es weg ist.
Genau.
Ja, wie er zufährt.
Ne, du kriegst richtig schön Snap oben in der Snare und so. Du kriegst immer, wenn dir irgendwas, wenn du in einem Drummix denkst, ne, wenn du die Wurst ganz raus hast, du hast dann schon einen coolen... Oh, da kommt noch die Kuhglocke. Da gibt es auch noch eine nette Story zu. Und da ist er auch schon wieder weg, so wie es sich für eine Kuhglocke gehört. Nee, wenn du halt generell einen coolen Drummix hast und so und dir fehlt vielleicht noch so ein bisschen, dass du denkst, ah, könnte die Snare noch ein bisschen mehr Oing haben oder so, wäre die vielleicht doch besser bei der Aufnahme, ein bisschen weniger gedämpft gewesen oder so.
Ja.
Und vielleicht noch ein bisschen mehr 1-2 Kilohertz Kick irgendwie in der Bassdrum oder so, dann schiebst du die Wurst rein und alles ist da.
Es ist, ne, also desto länger ich mit diesem Signal arbeite, desto krasser verstehe ich, was Moses meint. Das ist der Solo irgendwas Boost, was er sich aus, was Gitarristen als Tretmine haben, irgendwie bei den Drums so. Ne?
So könntest du es natürlich auch theoretisch benutzen, aber ich habe es eigentlich immer drin, ne?
Ich das auch.
Droom ist halt eher so eine Geschichte, die dir dann halt mal in manchen Parts von einem Song eher dann rein fadest und wieder raus oder so. Könnte man mit der Wurst theoretisch auch machen. Aber ich brauche es mittlerweile tatsächlich echt immer für den Grundsound tatsächlich, ja, schon von Anfang an.
Voll, 100%.
Ja, das sind jetzt so mal so die Specials, ne? In, ja, der Sessions halt, in der Session halt quasi.
Ich würde sagen, jetzt schnappen wir uns noch kurz die Standardsignale.
Was wir so gemacht haben, wie, wo, was, welches Mikro.
Ja, und dann ist aber gut, ne?
Und dann habt ihr auch schon ein bisschen Einblicke halt quasi bekommen in, wie quasi so von uns recordete echte Drums halt sich anhören können.
Ja.
Wir können ja einfach mal nochmal die restlichen, was heißt die restlichen? Alle auch wichtig, aber quasi die Basics halt quasi nochmal durchgehen, was wir so hatten.
Ja.
Kick, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister bei uns, beziehungsweise die scheiden sich eigentlich nicht, aber ich bin ja nach wie vor immer noch ein sehr großer, fauler Grenzflächen-Fan, wie wir hier auch in der Session haben. Na gut, das habe ich aber tatsächlich auch gemacht, weil der Olaf da ähnlich großer Fan von Grenzflächen ist.
Ja.
Ich glaube, die haben bei Bounce immer eine, oder hatten bis jetzt, ich glaube, die haben eine neue, noch so eine alte Shure-Grenzfläche drin quasi. Wir hatten da jetzt die 901 von Sennheiser, die ich immer noch über alles liebe, weil du sie einfach reinschmeißen kannst und die macht den Sound. Aber wir können gleich auch noch über andere Sachen quatschen, weil wir haben ja die letzten Male nicht immer eine Grenzfläche benutzt, beziehungsweise da jetzt, glaube ich, das erste Mal oder seit längerem, ne?
Nochmal wieder.
Nochmal, ja, eine Grenzfläche reingeschmissen.
Ja, wir spielen einfach mal das Signal ab mit der Grenzfläche, ne? Es ist jetzt nur die Grenzfläche.
Kickig, unkompliziert.
Ja.
Gut, den Part kann ich ja mal übernehmen, Andi will euch da, glaube ich, nicht so viel zu sagen.
Ja, nee,
ich ist halt eine Grenzfläche. Nein, ist halt eine Grenzfläche, ne? So ist immer die Frage, was man für einen Sound haben will. Ich finde es generell immer ganz cool, um auch so Bassdrums halt einfach mal zu checken oder so, ne? Ich kenne die Grenzfläche, vor allem die Grenzfläche halt so am besten.
Mhm.
Und wenn ich die halt zum Beispiel reinschmeiße, ne, das ist halt unser beider Gewöhnung so. Du könntest jetzt ein anderes Mikro halt da reinpacken und du wüsstest halt irgendwie, was los ist. So, ne? Ich weiß über die Grenzfläche jetzt momentan, stand jetzt halt immer noch schneller, was eventuell halt problematisch bei einer Bassdrum sein könnte, wo man irgendwie nochmal was tunen oder abdämpfen muss oder so.
Ja.
Das kann ich darüber halt immer noch am besten beurteilen. So ist halt einfach so eine Gewöhnungssache.
Voll, absolut. Ne? Also, keine Ahnung, ich finde das ein absolut brauchbares, in Ordnung mäßiges Signal, keine Ahnung. Ich mag es einfach nicht. Ich habe aber auch keine, muss ich auch dazu sagen.
Ja, ist ja auch kein Muss. Also jetzt momentan bin ich wieder so ein bisschen davon runter, dass ich lieber mal andere Sachen ausprobiere, die du zum Beispiel auch so machst. Würde mich tatsächlich gerne nochmal so an D112 ran trauen, versuchen.
Hiermit übrigens mal einen Suchaufruf. Hat einer meinen D112?
Ich hab's nicht. Ich hab's dir zurückgegeben, auf jeden Fall.
Ja.
Aber D112 war irgendwie immer, egal in welcher Position, klingt halt super schnell nach Basketball halt leider. Ich find's immer wieder erstaunlich.
Mag ich auch nicht.
Auch bei Produce Like a Pro, ganz, ganz oft der Standard für Kick-In halt, ein D112 da reingeschmissen.
Ja, aber auch immer, wenn die es abspielen, denke ich so.
Ja. Klingt dann in den Mixen, wo es angeblich dann drin verwendet ist, irgendwie nie so schlimm, aber immer, wenn ich es halt solo höre irgendwie, und das war damals an der SAE halt auch schon so, bin ich nie, gut, da habe ich auch sehr oft direkt halt hinterm Klöppel halt irgendwie direkt, ja, ne, abgenommen, so voll auf die Fresse, also dass da nichts anderes bei rumkommen kann, als halt so ein dir ins Gesicht geschmissener, vorher nochmal aufgeschlagener Basketball, gut. aber selbst irgendwie an der Seite mit Distanz und so, du hast immer diesen...
Ja, ich bin auch, ich habe zwar eins, aber ich bin überhaupt kein, also irgendwo habe ich eins. Wahrscheinlich in der gleichen Schublade wie mein D6.
Ich wollte gerade sagen, irgendwo hast du auch noch ein D6.
Ist ein anderes Thema. Ich und Sachen, ach du.
Auch nochmal da der Aufruf, D112, D6. Wenn ihr es von Andi habt.
Irgendeiner muss das haben. Ich hab's nicht mehr. Meine Mutter hat's auf den Sperrmüll getan.
Ihr könnt natürlich auch sagen, Spenden kommen hier, Junge, wenn du nicht mehr findest, kannst du meins haben. Oder eines von meinen. Ja, das ist quasi die Grenzfläche innen drin reingelegt. Ne? Was wir da jetzt auch nicht gemacht haben, haben wir tatsächlich auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich lege immer gerne meinen Studiostein mal rein. Ist immer ein bisschen aufwendig, weil man natürlich, je nachdem wie groß das Resonanzloch ist, halt irgendwie Resonanzfell abmachen muss, Stein rein. Aber gerade in Verbindung mit der Grenzfläche habe ich das immer gerne gemacht, den Studiostein rein. Mhm. Ist so ein großer Naturstein. Mhm. Und da die Grenzfläche draufgelegt, war immer schön gewesen.
Ja, sieht doch nett aus.
Sieht doch nett aus. Und ist immer ein witziges Anekdötchen, ja, mit dem Studiostein.
Ja, dann haben wir noch wir haben ja nur zwei Kick-Mikros, dann haben wir noch einen Kick außen. Da musste ich mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, da weiß ich gerade nicht mehr hundertprozentig. Es war auf jeden Fall nicht das Junior, das weiß ich.
Da musst du mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, da bin ich mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
Boah, also es war auf jeden Fall irgendein Großmembraner. Mal eben, warte mal.
Ah, ich glaube. Doch so viel Bleed, wie da vom Rest-Kit drauf ist, bin ich mir relativ sicher, dass das dieses MXR-Großmembran-Mikrofon, das haben wir da, meine ich, probiert. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass wir es nicht nochmal umgebaut haben.
Nee, wir waren uns aber auch beide einig, dass es das nicht so richtig ist.
Nee. Nee. Hat nichts, also ne, mit dem Anspruch, den wir jetzt, wir haben ja sonst echt immer dein hier U47 Junior da dran gehabt und mit dem Sound einfach unfassbar happy und zufrieden. Mhm. Und da ist es tatsächlich nicht rangekommen. Gut, jetzt muss man halt auch sagen, so, wir haben, glaube ich, schon lange beide nicht mehr so eine kleine Bassdrum halt aufgenommen.
Mhm, ja.
Ne, die ist halt grundsätzlich, habe ich jetzt im Mix halt auch nochmal gemerkt, ist halt einfach nochmal ein anderer Sound. Kompakter, knackiger, mit nicht so unfassbar viel Low-End.
Ja.
Beziehungsweise nicht so tief wie halt sonst, halt irgendwie 50, 60 Hertz. Von daher mal gucken, vielleicht nochmal das nächste Mal checken bei einer anderen Bass nochmal. Grundsätzlich sind wir da, glaube ich, immer große Fans vom 47 Junior, ne?
Ja, also ne, man kann ja nochmal, also wir haben trotzdem immer noch nach wie vor beide, was ja auch gut so ist, beide irgendwie andere Herangehensweisen, Techniken, keine Ahnung was, oder auch Vorstellungen, ja, von Sachen, ne? Ich suche immer irgendwie nicht nur wahrscheinlich, sondern garantiert viel zu sehr nach Punch. Mhm. So, ne? Weiß ich nicht, ne? Wenn man die beiden jetzt mal zusammenhört, ist das eine solide Bassdrum, finde ich, ne? Mir ist es zu unpunchy, oder wir haben ja auch bei der Aufnahme schon drüber gesprochen, dass es eigentlich jetzt für uns beide auch zu unpunchy ist, so, ne? Könnte man jetzt zum Beispiel gegenarbeiten durch noch ein drittes Mikro, dass man halt so ins Loch dann hängt.
Ja.
So, ne, irgendwas Dynamisches oder so. Da bin ich zum Beispiel immer ein großer Freund von. Ich bin jetzt zum Beispiel auch ein großer Freund von nur einem Mikro.
Mm.
Bleibt alle sitzen. Aber weiß ich nicht, ne? Gerne so ein D6 oder so, ne?
Absolut.
Wenn man's
also
findet.
mit einem Mikro kommst du eigentlich schon immer weit. Ich finde bei drei halt immer so, ne? Du kannst natürlich sagen, okay, von dem hole ich mir das, von dem hole ich mir das.
Ja, ja.
Ist absolut cool mit drei. Es ist halt weniger EQ-Erei irgendwie an einem Signal. Ich bin eigentlich meistens mit zwei schon happy. Wie gesagt, bei dem Außen so, da hätte jetzt tatsächlich irgendwie noch mehr Punch halt irgendwie sein können.
Ja.
Gut, den kann man sich dann im Notfall halt nachher noch irgendwie ein bisschen EQen. Besser wäre natürlich dann doch nochmal irgendwie das Mikro zu wechseln. Aber ich glaube, wir hatten an dem Tag gar nicht, hatten wir deinen Junior zur Hand? Ich glaube nicht, ne?
Ich weiß gerade nicht mehr genau was, wie, wo, wann, aber also, ne, keine Ahnung, hätte man jetzt irgendwie alles wechseln. Am Ende des Tages, ne, am Ende des Tages haben wir aber über so viele anderen, also, ne, nochmal alles zusammenhören.
Diese Kuhglocke. Ich habe gerade auch gedacht, kannst du einen Klick mal ausmachen?
Ja,
nee, ist ja die Kuhglocke.
Tut's mir heute wieder nicht so ganz viel. Also ne? Ist jetzt nicht so, sind jetzt nicht so unpunchige Drums, ne? So overall.
Gar nicht so, aber es ist, ne, es ist eine kleine Bassdrum, die kann halt noch ein bisschen Schmeck vertragen, aber ja. Alles in allem ist es halt richtig cool. Ja, das zu Bassdrum. Aber das, generell Bassdrum-Mikros momentan würde ich gerne nochmal so mehr und Neues und so ausprobieren.
Ja.
Ich hatte ja damals mal das V-Kick von SE Electronics bekommen.
Das ist auch
nach wie vor auch ein richtig, richtig cooles Mikro. Auch ein richtig cooles Mikro für wirklich nur eins.
Ja.
So, ne? Das kannst du ins Resonanzloch reinpacken so und du hast mit den Voreinstellungen, die du da noch machen kannst, am Mikro selber kannst du eigentlich alles haben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist echt ein cooles Ding.
Ja. Überlege ich eigentlich auch nochmal irgendwie ein zweites für Toms oder so, oder die sind generell echt cool, die Dinger.
Ja.
So Mikrofone für vor allem halt Low-Tom beziehungsweise Bassdrum-Mikrofone an Low-Toms und so, die du für beides benutzen kannst irgendwie. Da bin ich momentan so ein bisschen dran, mal ein bisschen auszuprobieren. Wenn ihr da natürlich Tipps und Tricks und Produktempfehlungen habt, Geschenke, sowieso. Schickt, benutze ich.
Da bin ich eigentlich immer, da habe ich tatsächlich oft schon irgendwie das DM112 für benutzt.
Low-Tom quasi.
Low-Tom, genau. Irgendwie, keine Ahnung.
Besagtes V-Kick haben wir ja tatsächlich hier im Mix bei der Aufnahme benutzt.
Ach ja, klar.
Für die Hänge-Bass-Drum. Aber lass erstmal mit Snare weitermachen. Das ist nämlich eigentlich auch relativ schnell durch. Da bin ich nämlich auch einfach überhaupt kein Freund von Snare oben jetzt quasi, von mehr als einem Mikrofon. Ich weiß, es gibt ganz oft halt irgendwie zusammengetaped irgendwie noch mit einem Kleinmembraner oder so, ne? Weiß ich nicht. Finde ich immer lästig, habe ich irgendwie nie gebraucht tatsächlich. Müsste ich mich vielleicht auch nochmal irgendwie ranprobieren und so, aber der Aufwand hat für mich jetzt tatsächlich nie irgendwie gebracht. Bei Hi-Hat finde ich es noch schlimmer. Habe ich auch ganz oft bei Produce Like a Pro. Bei einer Hi-Hat, dynamisch und Kondensator. Ich meine, gut, dann, dass du dich entscheiden könntest, aber es geht noch nicht mal. Habe ich letztens noch irgendein Video gesehen, wo Warren da auch drauf geschworen hatte irgendwie. Also wenn ich mir bei einer Hi-Hat, bist du ja eh schon raus mit Mikrofonieren. Hi-Hat-Mikro
sowieso schon raus, ey.
Aber für so den geilen Hi-Hat-Sound bei Drums halt da irgendwie zwei Mikros aneinander zu pappen und die miteinander zu mischen, also da bin ich
weißt du, wo der geile Hi-Hat-Sound herkommt?
Overheads.
Von einer geilen Hi-Hat, halt über die Overheads.
Oder von einer geilen Hi-Hat, ja.
Ja, ne, also das ist der Key für mich für geile Hi-Hat-Sounds. So.
Ja.
Gehört für mich, also ey, ganz selten irgendwie, dass ich ein Hi-Hat-Mikro aufbaue, benutze, kann ich dir tatsächlich kein konkretes Beispiel sagen, wo ich wirklich mein Hi-Hat-Mikro benutzt habe.
Ride theoretisch auch, ne? Hi-Hat und Ride, so, du brauchst es Ride eigentlich fast eher nie. Aber also ich bin bei Ride bin ich noch eher dabei, dass es, also bei den meisten Tracks jetzt, die ich irgendwie gemischt habe, habe ich nie das Ride halt gebraucht, weil das so laut einfach schon drin war und auch vom Sound halt gut, ja, und schön und weich. Wenn du das jetzt natürlich attackiger und mehr in your face haben willst, und das ist halt, glaube ich, ne, man darf halt nicht vergessen, es sind halt letztendlich Stützen, genau wie bei Toms, je nach Mucke musst du die nicht zwingend brauchen halt im, ja, Mix. Aber es ist dann schon cool, wenn du sie hast halt irgendwie. Und was wir halt hier so Chris Lord LG-mäßig mal gemacht hatten, quasi dieses, das ist aber auch schon länger her, die Produktion, dass wir bei Hi-Hat und Ride so ein bisschen über Hi-Hat und Ride hinweg mikrofoniert haben, quasi mit zwei kleinen Membranern. Und das dann quasi, ne, in Phase mit der Snare gleicher Abstand, was dir dann auch hart rechts, links gepannt halt noch so ein bisschen mehr Snare-Sound und ein bisschen mehr Offenheit halt gebracht hat. Das ist auch eine coole Sache.
Das war auf jeden Fall auch cool, gar keine Frage.
Aber um auf Snare zurückzukommen, haben wir oben quasi, ich habe schon ganz lange kein normales SM57 mehr benutzt für oben.
Na.
Nämlich quasi den Vorgänger vom SM57. Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, Shure 565 SD müsste eigentlich richtig sein. Das ist halt quasi, ja, so ein Chrom-Korpus, Silber.
Ja.
Und klingt, na, wie klingt es im Vergleich zum 57er? Ich finde es ein bisschen punchiger und ein bisschen runder.
Ist, glaube ich, runder, genau. Das hat, glaube ich, nicht so krass viel von diesem
Hi-Mid-Boost.
Hi-Mid-Boost, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Ist irgendwie immer, also, keine Ahnung, ne? Natürlich geht ein SM57 immer anders näher, aber
absolut.
Ist so ein Schnüffchen geiler, finde ich immer.
Ja, ich finde auch, es ist weder marginal noch jetzt irgendwie weltbewegend der Unterschied. Aber trotzdem im AB-Vergleich, so komme ich meistens je nach Snare immer auf das Ding halt zurück. Wahrscheinlich irgendwie bei höher getunten Snares, die jetzt mehr irgendwie obenrum und Snap machen sollen, weiß ich nicht, 57 wahrscheinlich eine bessere Lösung oder was auch immer.
Lässt sich aber auch total gut EQen, ne, nachher irgendwie und so. Also wir können ja mal kurz reinhören.
Ja, sagt der Mann, der
sagt, wenn ich das sage.
Ne, hat untenrum schön diesen Body.
Ja.
Und ich glaube, 57er hätte einfach weniger von dem Body und ein bisschen mehr obenrum.
Ja, genau.
Aber wenn du sagst, Andi, man kann es auch nachher rein EQen, der Mann, der eigentlich am liebsten nie EQt und besser das Mikro tauscht, naja, dann.
Naja, ich rede halt.
Wer bin ich, dir zu widersprechen?
Ich rede halt können wir mal hier on the fly ganz, ganz, ganz fixy foxy machen. Also ich rede von so einem EQ, ne, also.
Hier finde ich. Ja, so halt irgendwie. Und dann bei den 200 halt vielleicht irgendwie was raus. Dann wärst du wahrscheinlich beim 57er oder so.
Das finde ich jetzt breiter, das wird dann weniger.
Ja, das kommt ziemlich gut hin. So, wenn du da jetzt quasi in den Bypass gehst.
Also einfach nur ganz leicht öffnen. Ne? Also ich habe bei 6 kHz ganz leicht geöffnet. Ein ganz kleines bisschen mitten bei 500 raus. Ein ganz kleines bisschen so einen ganz, ganz flachen Shelf bei 100 Hertz raus. So,
ja.
Ne?
Das
wäre aber für mich schon das höchste der Gefühle an EQ.
Nee, für mich nicht. Aber dazu halt, mehr an einem anderen Tag.
Ja, ich würde es halt eher wahrscheinlich mit Sättigung, Verzerrung irgendwie lösen. Ne?
Auch cool. Auch absolut legitim. Das zur Snare. Über die Underheads quasi, beziehungsweise Snare unten hatten wir ja anfangs schon gesprochen. Ride Height ist auch eigentlich relativ schnell abgefrühstückt. Ride hatten wir irgendeinen kleinen Membrane halt unten drunter unterm Ride tatsächlich, so aus Platzgründen von der Mikrofonierung und so weiter.
Ja.
Und Hi-Hat hatten wir, das habe ich auch schon lange nicht mehr an der Hi-Hat, benutzen MD441. Dynamisch tatsächlich.
Ah ja, stimmt, richtig.
Wenn ich mich richtig entsinne, ja ich glaube schon.
Das stimmt.
Hast du eigentlich auch ein 441? Nee, ne? Hattest du es mal irgendwann gelesen? Ich hatte in irgendeinem Foto, hatte ich mal gesehen, glaube ich, dass du ein 441.
Ja, es war von Preudeberger.
Ja, das müssen wir dem mal irgendwie. Vielleicht hat der doch irgendwie dein D6 verschusselt und wir sollten uns mal das 441 von dem leihen.
Nee, der hat mein D6 nicht, weil er ein eigenes hat.
Ist es
aus der ähnlichen Zeit, Thomas.
Das würde ich aber super gerne mal leihen demnächst, um mal mit den, also mit den beiden 441 dann halt quasi ein Room zu machen.
Ja.
Thomas, wenn du so freundlich wärst.
Können wir das mal haben?
Können wir das mal haben? Vielleicht auch so für 2-3 Produktionen, das wäre cool.
Danke.
Dann können wir nämlich auch mal den Leuten zeigen, wie halt so ein Droom halt klingt mit 2 441 à la Moses Schneider. Genau, so, Toms haben wir 4 Stück. Die haben wir, glaube ich, alle ganz klassisch mit denen hier gemacht, ne?
Ja, ich glaube, ja.
421. Finde ich an High Toms halt nach wie vor immer noch fantastisch. So, für Low Toms könnte ich mittlerweile mir mal was anderes vorstellen. Ja, und Gong-Tom, für die es nicht kennt, vielleicht auch für die Drummer, die es nicht kennen oder verdrängt haben.
Ihr braucht keine.
Ist halt eine hängende Bassdrum, ne? Haben wir da, ach, da müssen wir echt mal. Also ich muss sagen, es ist halt schon echt cool, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, bei dem Song.
Ja, warte, es gibt ein Beispiel, und zwar die Stelle. So, da kommen die ganzen Toms
nochmal zum Einsatz. Die ist da tatsächlich noch relativ niedrig gepegelt, wenn du den Fader nochmal was höher ziehst von der Gong-Tom. Ja. Du kannst da halt sehr cool so fette Akzente setzen. Ne?
Ja.
Es ist halt eine Bassdrum mit einem Stick geschlagen, mit etwas mehr Ton und so. Macht halt untenrum richtig viel Alarm. Ich hatte die Mixer jetzt im Auto halt nochmal gehört. Es macht halt schon Spaß. Ob man das braucht, ist eine andere Frage.
Für mich ist es halt irgendwie, ehrlich gesagt, ein Logikfehler. Ne? Also eine Tom ist für mich irgendwie, findet bei mir ganz oft in Fehlstart halt irgendwie. Ne? Oder ist ja auch meistens so.
Das ist der Anwendungsbereich dafür ist halt, ne? Das ist halt, finde ich, auch nichts, wo du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt alle Toms mal durch und cool, dann hast du die Gong-Tom als ganz tiefes halt irgendwie.
Ja.
Es gibt halt so manche Songs, da fallen mir auch ganz wenige ein, wo sowas Sinn machen würde, live, Studio, sonst was. Ob das jetzt hier von Bon Jovi It's My Life oder so Intros sind, wo du halt ganz tief, ne, wenn du das live umsetzen willst, was da halt aus der Produktion kommt, wenn du da ganz tief den Druck haben willst, ja, dann kannst du das da mitnehmen. Oder We Will Rock You oder so, ne, von Queen ist halt auch so ein Ding. Da könntest du damit neben ja. der normalen 18er Low-Tom, Floor-Tom, halt, da könntest du doch mal untenrum halt Akzente setzen. Ist ganz nett. Ich finde es auch ganz nett, dass wir es mal gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Hatten wir quasi innen rein, ne? Die ist ja quasi unten offen, der Kessel, und quasi von unten rein halt von SE Electronics dieses V-Kick gepackt.
Ja,
das hat auch cool. den Job super gemacht, ne? Der Attack, der Snap ist drin, das Low-End ist drin. Fantastisch.
Ja, das war auf jeden Fall, das war meine Erfahrung, definitiv, ne? Keine Ahnung.
Wird wahrscheinlich so schnell auch nicht wiederkommen.
Nö, ich denke nicht. Also, ne, klar, für die Songs, die du angesprochen hast, oder jetzt aus der Session, die hatten ja auch noch hier Tainted Love aufgenommen. Ne, dieses Dünn, das hatte Olaf ja damals
genau,
gemacht.
Genau, für sowas ist das halt auch, ne?
Das ist cool, klar.
Kannst du halt mit einer Low-Tom auch machen, aber da kriegst du halt nochmal mehr untenrum.
Auf jeden Fall.
Ja, ganz wichtig, zum Schluss haben wir eine Kuhglocke im Overdub aufgenommen.
Ja, die ist wirklich.
Die darf ja natürlich nicht fehlen. Aber es ist auch nicht irgendeine Kuhglocke. Freunde des Kanals. Wie Drummer halt so sind, haben die manchmal keine Sticks mit, müssen aber trotzdem eine Kuhglocke aufnehmen. Was macht man da? Man reißt sich eine Dachlatte aus dem Zaun. Vor allem eine Dachlatte aus dem Zaun, aber ja. Hat aber dadurch einen sehr angenehmen, warmen, wohligen Sound, weil es nicht so ein dünnes Hartholz wie ein Stick ist, sondern halt ein schönes Weichholz aus nachhaltigem Anbau.
Das klingt doch.
Was denn?
1:1 wie der Klick.
Ja, der Klick ist penetranter. Der Pro Tools Klick ist auf jeden Fall penetranter, bin ich mit
sicher. Ja, man kann aber. Ja, okay.
Na, und der Klick ist, ich glaube, das ist irgend so ein, weiß ich nicht. Ich meine nicht, dass das eine Cowbell wäre.
Nee, ist es auch nicht, aber man kann die einstellen.
Durch so einen
nicht,
Woodblock. Aber. Ja. Aber es ist ein sehr angenehmer Sound halt.
Voll.
Ne? Kuhglocke. Keine Ahnung, womit wir die aufgenommen haben. Gesangsmikro. Was rumstand.
Irgendwas. Hattet ihr
Junior.
Nicht, hattet, genau, ein Junior hattet ihr, glaube ich, an dem Tag. Ne?
47 Junior, ja.
Genau.
Wir können gerne nochmal das ganze Ding zum Schluss irgendwie anmachen. Was ich aber noch gerne machen wollte, schmeiß doch gerne mal bei DrumFX quasi gerade hier Echoes 4 und so weiter halt raus. Und, warte mal, stimmen die Sends und so noch? Ah, die brauchen wir eigentlich nicht. Schmeiß gerne mal, weil das würde ich euch sehr gerne ans Herz legen. Von UAD Sound City. Raumemulation. Da würde ich super gerne zum Schluss nochmal ganz kurz drauf eingehen. Eigentlich können wir alle DrumFX rausschmeißen, quasi nur mal unseren Raum in den Raum halt quasi reinschicken. Ich weiß nämlich noch, seit ich damals die Sound City Doku quasi gesehen habe und damals auch von, ich überlege gerade, ob das auch irgendwie IK Multimedia oder so wird. Es gab halt auf jeden Fall irgendeinen, muss ich nochmal nachschauen, wovon es war. Es gab halt irgendwie so ein Trigger-Set, schlagzeugmäßig halt, was halt quasi in den Sound City Studios, in dem Aufnahmeraum halt aufgenommen wurde, als Freeware halt quasi.
Ja.
Und die Freeware konnte halt Snare und Bassdrum halt triggern.
Ah, ja.
Und ich habe damals immer quasi nur das Plugin draufgeschmissen und nur quasi die Snare halt triggern lassen.
Ja.
Nur für diesen Raumsound halt quasi. Das war ganz lange halt irgendwie so mein Drum-Schlagzeug-Sound. Das Einzige, was ich samplemäßig benutzt habe, nur um diesen Raum halt anzutriggern. Und richtig geil, dass UAD jetzt ein richtig geiles Plugin gemacht hat.
Voll, das Ding ist mega.
Mach ja sonst keine Werbung für Universal Audio, aber heute müssen wir mal sagen, das Ding ist echt unfassbar nice zum Schluss.
Ja, auch so.
Weil, ne, gerade in unseren Studios halt quasi auch, ne, wenn du halt kleine Räume hast und ich eigentlich grundsätzlich immer gerne Raummikrofonierung halt, auch wenn sie relativ trocken ist, gerne mitnehmen und dann nachträglich quasi, entweder du kannst ja quasi ne, remiken oder es halt als Reverb zuschicken und so weiter und so fort. Kannst es auch einfach mal auf die Raummikros drauflegen und, also ich meinte jetzt gar nicht dich in Person, sondern kann man einfach mal remiken und ersetzen quasi. Nicht nur für Drums, sondern für alles andere halt theoretisch auch, ne?
Ja.
Hast verschiedene tolle Mikros, verschiedene Positionen und so weiter. Wir können ja mal, das ist quasi so Basis quasi, so wie das Öffnen ist jetzt quasi gerade, ne?
Ja.
Wie es sich quasi anhört. Können wir uns ja mal kurz anhören.
Also es ist jetzt auf den Raummikros, ne? Ja. Sollte man dazu sagen.
Und das ist jetzt quasi zum Beispiel alles an. Jetzt ist zum Beispiel hier C414. Dieses Close sind quasi die Overheads. Wenn jetzt zum Beispiel mal, genau, mute mal den Raum quasi.
Also das ist jetzt dieses Close, ne?
Genau. Könnte man theoretisch ne, seine Overheads oder so auch nochmal mit aufbessern oder so.
Ja.
Hast verschiedene Mikrofone. Hast verschiedene Positionen im Raum. Ich kann ja gerade mal nur in den Raum quasi reinhören.
Das ist jetzt quasi die erste Version, ne? Das
ist quasi KM54 in einer, ja, ich glaube so mittleren Position, ne? So Mitte des Raumes halt so.
Ja.
Und Raum 2 wäre dann halt weiter weg mit, was sind das, U67?
Ja.
Noch mal mehr Tiefe. So, ne, man kann die ranfahren, man kann die weiter weg. Verschiedene Mikros, verschiedene Positionen vor allem auch. Ne? Wenn man halt oben drumsmäßig halt reingeht, kann man quasi die Position, wie es jetzt ist. Kannst aber theoretisch auch die Drums halt quasi in ein Preset setzen, wo es halt in der Ecke halt ist.
Ja.
Genau, gehen wir auf Drums. Auf Live zum Beispiel oder Corner, genau. Corner wäre dann halt, ne, Schlagzeug in der Ecke, Mikros halt, da hat man halt am meisten Raumsound. Boah, das finde ich halt ein unglaublich geiles Tool, ne? Wir sind halt beide mega Fans vom Sunset Sound Reverb, ne?
Ja, total. Aber das Ding ist, also, das Ding kann nochmal mehr, ne? Und, also sind natürlich einfach zwei verschiedene Studios.
Ja.
Man hat viel mehr Eingriffsmöglichkeiten halt, ne? Das Ding mega, muss ich unbedingt haben.
Macht unfassbar Bock. Richtig, richtig cool. Das ja. Nochmal kurz so zu Raumgeschichten. Das muss nicht immer sein. Kommt drauf an, was man für einen Sound braucht. Aber das ist halt ne, gerade in kleineren Aufnahmeräumen unfassbar geil, wenn du dir darüber halt einfach einen großen Sound holen kannst.
Ja.
Obwohl es in einem relativ kleinen Raum aufgenommen worden ist.
Also ich finde jetzt zum Beispiel hier in dem Falle jetzt quasi, wie wir den Raum aufgenommen haben und so, bräuchte das nicht unbedingt. So, ne?
Ja.
Weil ich finde, das klingt schon gut roomy, so.
Kommt drauf an, wie roomy es halt sein soll,
ja,
ne?
Klar.
Aber ist halt auf jeden Fall eine Option und macht richtig Bock.
Ja, auf jeden Fall, ne? Wenn man den nochmal quasi so dazu schiebt.
Genau.
Das Ding halt anmacht, ne? Ja, macht schon Laune. Schon cool, ne? Gibt schlimmere Sachen, glaube ich.
Ja, gibt auch schlimmere Räume, glaube ich.
Ja.
Zum Beispiel Aufnahmeraum 1 an der SA in Köln.
Oder Aufnahmeraum 2.
In diesem Sinne, ja. Wir hoffen, wir haben mal ein bisschen Einblick geben können quasi. Ja, in so eine Drum-Session halt theoretisch. In die Sounds, in die Mikros, in die Herangehensweise, in ein paar Spezialitäten in dem Fall, ne?
Ja.
Bleibt mir nur noch Danke zu sagen, Herr Paulsen.
Vielen Dank, Herr Kemper.
Für diese fantastischen Einblicke. Ich würde sagen, spielen wir zum Schluss einfach nochmal ab.
Ja, warte, ich wollte zum Schluss noch zwei, drei Sachen sagen.
Wir haben ja quasi wie beim Radio noch so, na, das reicht wahrscheinlich nicht, 6 Sekunden. Ne?
In meinem Falle nicht, ne. Wir können ja nochmal für die Leute, die jetzt diese Special-Mega-Folge hier hören,
ja,
nochmal sagen, ab nächsten Monat geht's gewohnt mit Staffel 3 weiter.
Exakt.
Wir haben ein paar witzige, coole Sachen gemacht, schon so als Vorbereitung.
Das will ich meinen.
Vielleicht nochmal so als Reminder, was jetzt alles noch mehr kommt. Kann sich quasi jetzt den ganzen Tag mit Wattes Phase beschäftigen, wenn du willst.
Ja, das stimmt.
Bis zur nächsten Folge dann, ne? Keine Ahnung. Wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, wo übrigens jetzt schon alle aktuellen Folgen online sind.
Alles von jetzt, von bis von 2022 bis jetzt, brandaktuell. Alles
dann
drin.
Kommt ab jetzt Staffel mit dazu, dass man unsere Gesichter sieht. Braucht kein Mensch, machen wir aber trotzdem.
Gut, man hat ja immer noch die Wahl, ne? Geht man halt in den bisher da gehabten Streaming-Diensten rein oder gibt man sich den ganzen Kram mit unseren Gesichtern auf YouTube? Das kann dann jeder selbst entscheiden.
Ja, genau. Und wollen wir das mit Dings schon erwähnen, mit Patreon oder nicht?
Wenn wir da konkret schon was zu sagen können, was dann auch so umgesetzt ist.
Ja, wir müssen es einfach nur einrichten.
Ja.
Ja. Und wir haben ab der quasi ersten Folge der neuen Staffel, also ab nächsten Monat dann quasi, gibt es uns jetzt auch irgendwie auf Patreon.
Und exakt.
Ihr könnt, wenn ihr möchtet, spenden, Abo abschließen und so weiter und so fort. Da werden hin und wieder mal so etwas kleine Specials kommen, in welcher Form auch immer. So, ja, ne? Vergesst die Studiotouren nicht, die gibt's irgendwie jetzt auch, natürlich dann auf YouTube vor allen Dingen.
Alles jetzt in der neuen Staffel. Unterstützt uns, erzählt es weiter,
ja,
denn wir wachsen stetig.
Und teilt, was das Zeug hält. So, jetzt darfst du die Nummer abfahren.
Dann. Ja, oder? Wir haben 6 Sekunden wie beim Radio nochmal kurz vorher zu labern und Tschüss und Danke zu sagen und jetzt hören wir uns einfach nochmal hier rein in den Bums und alle ab. Das ist schon geil mit dem Raum. Vor allem, was das für die Toms halt macht.